Im Psalm 133 lesen wir: Wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern in Frieden, in Einheit zusammenleben. Und eigentlich ist das so, das wünschen wir uns doch alle. In unseren Ehen, in unseren Familien, dass wir es einfach schön haben miteinander. Auch in der Gemeinde. Der Psalmist sagt in Vers 3 dann, dort, wo das passiert, wo Geschwister Freiheit, in Frieden, in Einheit zusammen sein, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Das wünschen wir uns, gell? Segen in unserer Familie, in unserer Ehe. Segen in unserer Gemeinde, Harmonie. Und wir fragen uns, was tun wir dafür? Ich finde es toll, wenn wir für Frieden beten. Das ist super. Aber ein bisschen etwas darf mir auch tun. Für Frieden in der Gesellschaft, Frieden in meiner Familie, Frieden in meiner Ehe. Und einer der Punkte, wo die Bibel uns mitgibt, was eigentlich an uns ist zu tun, ist, dass wir anfangen, einander Dinge zu sagen, die uns beschäftigen. Und darum haben wir das Thema beschrieben, kritisieren, ohne zu verletzen. Und wir werden das Thema angehen anhand von den Sprüchen Salomos. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie es dir mit der Kritik geht. Kann sein, dass du sagst, boah, da bin ich so niedergeschossen worden, das tue ich einmal, nie wieder. Das höre ich immer wieder, vor allem bei den Jungen. Ja. Hat man mich ermutigt, zum was sagen, da habe ich was gesagt und dann bin ich ins Senkel gestellt worden, das tue ich nie wieder. Keine Ahnung, ob du positive, negative Erfahrungen hast, ich mache dir Mut, aus den Sprüchen Salomos mit mir zusammen etwas zu lernen. Ich habe gemerkt, ich kenne mich zu wenig aus in den Sprüchen und habe ganz neue Sachen entdeckt, die ich dir gerne mitgeben und mir für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde im Umgang miteinander. Ich darf gerne noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du da bist, dass du uns kennst, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, der jetzt da ist. Herr Jesus, du hast uns aus der Gemeinschaft von der Dreieinigkeit geschaffen für die Gemeinschaft mit Menschen. Und häufig tun wir uns blutig hart im Miteinander. Ich bitte, dass du uns hilfst zu verstehen, was du uns in einem Wort mitgeben willst, wie das Zwischenmenschliche gelingen kann, auf das der Segen und der Friede, die Einheit gebaut wird. Danke fürs Miteinander und danke, bist du da und willst du uns ermutigen, willst du zu uns reden. Amen. Die Sprüche Salomos zählen zu der Weisheitsliteratur in der Bibel. Die Psalmen, Buch der Prediger, Sprüche und auch andere Teile von alttestamentlichen Büchern gehören zu der Weisheitsliteratur. Und es geht eigentlich bei der Weisheitsliteratur immer darum, regelmäßig wiederkehrende Lebenszusammenhänge zu erklären. Ja? Wer um diese Zusammenhänge weiß und es schafft, diese Zusammenhänge im Leben anzuwenden, der gilt weise in der Bibel. Wieso brauchen wir Kritik? Schauen wir mal, was die Sprüche sagen. Sprüche 19. Höre auf guten Rat, nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Das heißt, ich muss mir was sagen lassen, damit ich für die Zukunft vorbereitet werde. Ich weiß nicht, was vor mir auf mich wartet. Der Herr weiß es. Und ich muss bereit gemacht werden für das, was vor mir auf mich wartet. Das nächste ist, wer Weisheit sucht, dann gehst du sicher deinen Weg. Dein Fuß stößt nirgends an. Wenn du dich hinlegst, wirst du nicht aufschrecken und liegst du, erquickt dich dein Schlaf. Ich brauche Kritik, damit ich meinen Weg finde. Damit ich zurückkomme in mir und dass ich gut schlafen kann. Finde ich einen ganz praktischen Tipp. Wir merken also, das Buch der Sprüche ist ein ganz praktisches Buch der Bibel und sie fordert uns auf, hey, fang an nachdenken. Sie beschreibt deinen und meinen Umgang mit Menschen, in der Ehe, in der Familie, in der Schule, im Beruf, in der Gesellschaft, in der Verwandtschaft. Und die Sprüche formulieren allgemeine Weisheiten, die damals schon in der Gesellschaft etabliert waren, die sich bestätigt haben im alltäglichen Umfeld und die hat der Salomo gesammelt und er hat einige dazu geschrieben. Wichtig ist aber, diese Sprüche geben keine Garantie, dass wenn du dir an die Sprüche haltest, dass da in deinem Leben alles bestens funktionieren wird. Denn Unglück kann mich auch so treffen. Der Hiob gilt als weise, als gottesfürchtig und sein Buch zählt zur Weisheitsliteratur dazu und ihm ist Unrecht widerfahren, Unglück widerfahren, obwohl er ganz stark weise war und an Gott geglaubt hat. Das Buch der Sprüche steht eigentlich gleich nach den Psalmen dem großen Gebetsbuch der Bibel. Und in den Psalmen geht es vor allem um deine Beziehung zu Gott. Es geht um die horizontale, die vertikale Beziehungsebene zwischen dir und Gott. In den Sprüchen geht es mehr um das Zwischenmenschliche. Anders ausgedrückt könnte man sagen, die Psalmen stehen ein Stück weit für Zeiten, wo du Gott ganz bewusst erlebst. Und es ist halt häufig auch in schwierigen Situationen. Die Sprüche hingegen, die stehen für den Alltag. Jeden Tag ein, Tag aus, gewisse Herausforderungen, die dastehen. Wenn der große Psalmschreiber, wenn das der König David ist, genannt wird, ist der große Sprücheschreiber sein Sohn, der König Salomon. Er gilt als der Lehrer der Weisheit der damaligen Zeit und ist der Inbegriff der Weisheit. Ganz spannend finde ich, dass wir in 1. Könige 5 lesen, dass die Weisheit von Salomon viel größer war als von irgendjemand sonst. Da darf man doch meinen, der Kerl hat sein Leben im Griff, oder? Aber nachher lesen wir, dass all die Weisheit hat ihn nicht bewahrt davor, Gott ungehorsam zu werden und falsche Entscheidungen zu fällen. Also müssen wir sagen, naja, nur Weisheit ist auch nicht. Weisheit ist also kein Ersatz oder Garantie für Treue im Glauben. In der Schrift lesen wir in Sprüche 1, Vers 7, dass die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit ist. Also die Verbindung zwischen Weisheit und Gott, sich unterordnen, das zu tun, was er sagt, ihn zu sehen, ihn zu suchen, diese Verbindung, das ist das Gesunde. Und wir wollen in der heutigen Predigt schauen, was man aus diesen Sprüchen über das Zwischenmenschliche, über die Kommunikation mit Menschen lernen können. Wenn du die Sprüche mal anschaust, wirst du merken, das ist so geballte Ladung, das ist kein Roman zum Lesen. Nicht so wie viele andere Bücher der Bibel geschichtlich, sondern da ein Vers und den checkt man häufig gar nicht, wenn man einfach drüber liest. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und das wirklich mal durchkaut, wird man merken, dass man zwei Beobachtungen vom Salomon feststellen kann. Nämlich, der Weise oder der Gescheide, kann man sagen, der lost, der hört auf Rat. Die Erfahrung lehrt uns, dass Menschen ganz unterschiedlich auf Kritik hören und reagieren. Die Sprüche sind da relativ schwarz-weiß malend. Entweder bist du der Gescheide oder du bist der Dumme. Ja? Der Weise oder der Törichte oder der Narr. Sprüche 17, Vers 10. Einen klugen Menschen nützt eine einzige Zurechtweisung mehr als einem Narren oder Dummen 100 Peitschenhiebe auf den Rücken. Oha. Der Weise, der Gescheide, der will wachsen, der will weiterkommen, der will sich entwickeln. Und darum sucht er Rat, sucht er Leute, die ihm ins Leben einreden. Der Dummkopf hingegen, der braucht keinen Rat, der weiß eh immer alles besser. Und lässt sich nichts sagen. Sprüche 12. Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Merken wir, wie verkehrt eigentlich die Welt ist. Der eine weiß eigentlich schon ganz viel, da hat man sagen, ja, du hast es ja nicht nötig, dass man dir sagt, was du falsch machst. Und der eine, der es eigentlich nötig hätte, der will es nicht. Spannend, oder? Die zweite Beobachtung von Salomon, wer in seinen eigenen Augen weise ist. Der Salomon sagt uns, es ist kein Problem, wenn du weißt, dass du nicht alles weißt. Das Problem fängt dann an, wenn du das Gefühl hast, du weißt alles und lass dir nichts mehr sagen. Zum Beispiel, wenn wir als Gemeinde das Gefühl haben, wir seien das einzig Richtige und alle Gemeinden müssen so tun und so glauben und so anbeten wie wir, dann sind wir auf dem verkehrten Weg. Wir müssen unser Ding tun, aber das andere auch stehen lassen, wie andere Gemeinden das tun. Hast du jemanden gesehen, der sich selbst für weise hält? Für einen Dummen gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Ja, recht klar und deutlich die Heilige Schrift. Wieso fällt uns aber Kritik so schwer? Einerseits ist sie total wichtig, andererseits fällt sie uns schwer. Sagst du vielleicht mal, wenn du meine Erfahrungen gemacht hättest, wenn du wüsstest, wie ich in Senkel gestellt worden bin, wie man mich verletzt hat, dann darfst du es verstehen. Wir alle wissen, wir brauchen Korrektur im Leben. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, was er sieht und wo ich mich verbessern kann. Wir wissen aber auch, Kritik hat das Potenzial zu verletzen. Auch davon reden die Sprüche. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Kennst du das? Worte, die so einfahren, die sich so anfühlen. Die Bibel ist voll von solchen Meldungen. Worte verletzen wie Messerstiche. Mir kommt vor, die Messerstiche sind stärker, wenn wir kritisiert werden, als wenn wir andere kritisieren. Ja, das ist irgendwie, sind wir ja da ein bisschen in einer Machtposition. Ja? Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn ich jemanden kritisiere, dann befinde ich mich in einer Machtposition und ich habe das Potenzial, den anderen zu verletzen. Erstens weiß der nicht, was kommt. Vielleicht ist er total unvorbereitet. Und je nachdem, wenn ich ihm dann eine einwirke, dann tut es weh. Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich das schon erfahren, wie ich jemanden so ein Messer eingejagt habe? Oder weiß ich, wie sich das anfühlt? Dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Verbarmen für den, der da wartet und schaut, was kommt. Wie wir auf Kritik reagieren, liebe Geschwister, hat auch was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, um das ganz oberflächlich einmal einzuordnen. Es gibt dominante Menschen, die fühlen sich durch Kritik so richtig angeheizt. Die sagen, boah, warte mal, dir werde ich es sagen, jetzt erst recht. Ja? Es gibt Menschen, das sind Beziehungstypen, da zähle ich mich dazu, die haben bei Kritik tendenziell eher ein bisschen die Angst, dass die Beziehung, die Freundschaft kaputt geht. Und da gibt es gewissenhafte Personen, die neigen dazu, dass sie ihren Wert, ihre Persönlichkeit aus ihrer Arbeit, aus ihrer Leistung herausholen. Hat viel mit Prägung auch zu tun, aber wenn so eine Person dann, wenn man der ja etwas über ihre Arbeit sagt, dann nimmt sie das ganz persönlich, weil das ist, das bin ich. Ohne meinen Wert, ohne meine Leistung bin ich halb. Und das macht es natürlich schwierig, wenn ich es nicht weiß, wie der andere ist. Oder eine phlegmatische Person, der hört es, der eine, der aus ist, ändert sich gar nichts. Darum die Frage auch, was für Persönlichkeit ist mein Gegenüber? Wie tickt er? Und je nachdem muss ich halt ein bisschen schauen, wie das umbringt. Wir merken also, vielleicht das, was du wie ein Messerstich empfindest, kann bei mir gar nichts machen. Und umgekehrt. Aus der Erfahrung jetzt heraus, die wir gemacht haben, du und ich, haben wir ein gewisses Verhalten, das wir an den Tag legen. Ja? Und das Verhalten ist eigentlich relativ deutlich, die meisten Menschen fangen an zu schweigen. Sie reden nicht mehr. Weil, wenn ich verletzt wäre oder ich verletzt, dann lassen wir es gescheiter, dann haben wir das Problem nicht mehr. Ich finde es ganz spannend, dass diese menschliche Erfahrung von uns heute, dass die damals auch schon so gewesen ist. Also der David und der Salomon, die haben rund 1000 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Heute sind wir 2000 Jahre später, das heißt die Sprüche sind plus minus 3000 Jahre alt. Und die Weisheiten von damals, die treffen heute noch. Denn die Sprüche unterscheiden zwischen einem richtigen Schweigen und einem falschen Schweigen. Finde ich ganz spannend. Also die Leute damals haben auch schon geschwiegen. Vom falschen Schweigen. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, dass Kritik immer zerstört. Immer Schmerzen bringt, immer Beziehungen kaputt macht. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann entscheidest du dich häufig wahrscheinlich, dann schweige ich. Aber Schweigen ist nicht die Lösung, das wissen wir auch alle in der Theorie. Und in den Kommunikationswissenschaften kennt man eine Schweigespirale. Zum Beispiel der Alice ärgert sich über den Fritz. Aber sie sagt ihm nichts am Fritz, weil sie möchte die Beziehung nicht gefährden. Dann grollt die Alice innerlich, weil es hat sie trotzdem verletzt, irgendwas hat es gemacht mit ihr. Sie bleibt wütend. Dann ärgert sie sich nochmal über den Fritz. Logisch, das kommt ja wieder. Und sagt wieder nichts. Die Alice staut es noch mehr an. Und irgendwann fängt sie sich bewusst oder unbewusst vom Fritz zu distanzieren. Der Fritz, irgendwann checkt er es auch und zieht sich auch zurück. Und dann haben wir ein Dilemma, dass die Beziehung plus minus längerfristig kaputt gemacht wird. Das heißt, Schweigen zerstört Beziehung. Schweigen zerstört die Beziehung auch, wenn ich sie eigentlich gut meine. Das heißt, ich schweige, weil ich möchte dem anderen nicht wehtun. Ich schweige, weil ich möchte nicht verletzt werden. Ja, weil wenn der andere mir dann voll zurückschießt, kann es sein, dass mir das auch wieder wehtut. Und die Erkenntnis der Kommunikationswissenschaften, die hätten eigentlich gleich auf die Bibel schauen können, weil die Bibel sagt es 1:1. Sprüche 27,5. Besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Boom. Leute, das ist nicht die Lösung, sagte Salomo. Was mir bewusst worden ist, ist, dass häufig, wenn ich versucht bin zu schweigen, dann mache ich das eigentlich aus guter Motivation aus, so denke ich. Ich schweige jetzt, weil ich möchte dem anderen nicht wehtun. Ich schweige, weil ich möchte jetzt meinen Abend mir nicht versauen. Ich schweige jetzt, weil ich möchte meinen Eheabend genießen. Ich schweige jetzt, weil ich möchte den anderen nicht verletzen. Ich schweige, weil ich. Und dann merke ich plötzlich, es geht immer um mich. Schweigen ist kein Zeichen der Liebe, liebe Geschwister, auch wenn wir uns das häufig einreden. Auch wenn der Grund sein mag, dass ich schweige, weil ich eben den anderen nicht verletzen will. Wer aus Angst vor Verletzung schweigt, ist eigentlich ein Egoist, sagt die Schrift. Und liebe Geschwister, wenn ich mich ganz deutlich einschaue in mein Herzen, dann sehe ich mich immer wieder mal, ich bin versucht, nichts zu sagen, weil ich möchte es jetzt nicht herbeizwingen. Ich habe jetzt keine Kraft für das. Ich brauche das jetzt nicht. Und dann schweige ich. Harte Kost, ich weiß. Aber Salomon wird noch ein bisschen gnädiger mit uns. Kommt noch dazu. Vielleicht schweigen wir aber auch, weil wir nur zwei Wege haben, Konflikte anzugehen. Es gibt einen harten Weg, das sind die Leute, die üben Druck aus. Ich positioniere mich, das ist meine Meinung, da fährt der Zug drüber. Boom, da stehe ich. Und wenn du mit mir Beziehung haben willst, dann willst du so tun, wie ich will, sonst ist es aus mit uns. Dann gibt es die anderen, der weiche Weg, die geben nach dem Druck. Die verlassen ihren Schützengraben und gehen auf die Kompromisse ein. Häufig tendieren wir Christen dann, diesen weichen Weg für den christlichen Weg zu deklarieren. Weil der Herrgott hat ja gesehen, in Matthäus Kapitel 5, wenn die Ohren auf die Backe haut, halten die andere hin. Jetzt frage mich halt, ob diese Meinung, diese Aussage vom Herrn für alle Situationen unseres Lebens zählt. Weil wenn wir lesen, dass der Herr Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen worden ist, hat er sich nicht gewehrt. Obwohl er sich wehren hätten können. Und er war ja unschuldig. Ein paar Verse später wird er von den Soldaten ausgelacht und geschlagen. Und dann lesen wir, der eine hat ihn geschlagen und sofort sagt Jesus ihm, was schlagst du mich? Hab ich was Falsches gesagt? Sagen die Evangelien. Wir merken also, es gibt Situationen, wo wir Christen das erleiden sollen. Und es gibt andere Situationen, wo wir Stellung beziehen sollen. Wo wir sagen, na, so geht's nicht. Gibt es das falsche Schweigen und es gibt das richtige Schweigen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, für meinen Typ von Person ist. Ich tue gerne die Probleme anreden. Ich mag das nicht, wenn sie irgendwo unter den Teppich gekehrt werden. Da kriege ich so einen Hals. Aber es gibt Leute, die mögen das nicht, so wie ich bin. Okay? Und darum gibt es aber auch ein Schweigen, das richtig ist. Und der Salomon gibt uns drei Gründe, wann es richtig ist, den Mund zu halten. Erstens, rüge nicht den Spötter. Wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Okay, ich soll den, der es eh nicht wissen will, soll ich nichts sagen. Was? Das habe ich gecheckt. Einen Streit, den mir nichts angeht, lass die Finger davon. Schweig. Wer vorübergeht und sich mengt in fremden Streit, der ist wie einer, der den Hunden bei den Ohren zwackt. Salomon sagt, wir alle wissen, einen großen oder einen scharfen Hund zwickt man nicht einfach so in die Ohren. Da kommt etwas zurück. Blöd bist, wenn du das tust. Genauso dumm, sagt der Salomon, bist du, wenn du dich in Streit einmischst, wo du nichts verloren hast. Geht dir nichts an. Lass es. Jetzt habe ich mich als Vater und auch als Leiter gefragt, ja, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich aber trotzdem was sagen soll? Und ich glaube, die gibt es schon. Wenn zum Beispiel die gemeinsame Sache, meine Familie, meine Gemeinde, mein Projekt, meine Arbeit gefährdet ist durch den Streit, dann muss ich auch eingreifen. Oder wenn Menschenleben gefährdet sind, dann glaube ich, muss ich auch intervenieren. Ansonsten, sagt der Salomon, lass es. Lass dich streiten, geht dir nichts an, lass sie. Weil dann kann es sein, dass die beiden Streithähne sich verbinden und plötzlich auf die losgehen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal erlebt, das ist dann sehr speziell. Meint man es gut und kriegt dann drauf. Dritter Punkt, hör nicht auf das Geschwätz der Leute. Aus dem Predigerbuch. Hör nicht auf das Geschwätz der Leute, dann hörst du auch nicht, wie dein Untergebener über dich lästert. Du weißt genau, dass auch du sehr oft über andere hergezogen hast. Ich muss also nicht auf jede Kritik gleich mit Konterkritik antworten. In der Bibel lesen wir vom König Saul, das war der erste König von Israel, wo er König geworden ist, waren nicht alle Menschen begeistert von dem. Und sie wollten ihm den Respekt nicht huldigen, sie wollten ihm keine Geschenke bringen. Und jetzt könnte man sagen, Mann, König, der kann auf das pochen. Knie nieder von mir. Das steht mir zu. Und wir lesen in der Schrift, 1. Samuel 10, 27, dass Saul tat, als hörte er es nicht. Der hat es ignoriert und gesagt, das sparen wir uns. Das bringt nichts. Ein christlicher Unternehmer hat einmal gesagt, jeder Mensch hat die Freiheit oder hat das Recht, auch mal was Dummes zu sagen. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Lass doch den anderen einfach auch mal einen Blödsinn sagen, ohne dass du gleich drauf einsteigen musst. Manchmal ist man schlecht drauf, manchmal kommt viel zusammen und dann sagt man Dinge, die einem eh leid tun. Wenn du eh weißt, es ist eher Blödsinn, hock drauf, geh weiter. Jetzt hat sich für mich in der Vorbereitung dann die Frage gestellt, gibt es neben dem harten Weg, dem weichen Weg, gibt es noch einen dritten Weg? Und ich glaube, der Salomo möchte uns Mut machen, es gibt einen Weg von der weisen Kritik. Sprüche 25, Vers 12. Ein Weiser, der mahnt, und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Super, optimal ist es, wenn wir jemanden haben, der viel weiß und eine gute Art hat zum Kritisieren und der andere, der lernen will, der das aufnimmt. Und die Sprüche Salomos wollen uns Tipps mitgeben, was wir über das Kritisieren vielleicht wissen sollten. Und sie kommen aus der Heiligen Schrift, liebe Geschwister, und ich mache euch Mut, nehmen wir uns das zu Herzen. Er sagt, besser offene Kritik. Die Sprüche fordern uns auf, sag klar, sag deutlich, was Sache ist. Offene Ermahnung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt. Im nächsten Vers gibt der Salomon uns ein Beispiel dafür. Gut gemeint sind die Schläge eines Freundes, die Küsse eines Feindes aber sind zahlreich. Das kennst du wahrscheinlich auch. So Schmeicheleinheiten, so Streicheleinheiten, die mögen mir lieber. Kurzfristig ist es angenehm, aber langfristig brauchen wir Freunde, die uns die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit tut manchmal weh. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wie schaut es in meinem Freundeskreis aus? Habe ich Freunde, die mir wirklich sagen, was Sache ist? Oder habe ich leider Freunde, die immer ein bisschen schön streicheln und genauso reden, wie ich das möchte? Das wäre auch einmal eine Frage, der man da nachgehen könnte. Weiter sagt der Salomon vom Weisen kritisieren, ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Sprüche 25, Vers 11. Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Es kommt also nicht nur auf die Wahl der richtigen Worte an, sondern auch auf den richtigen Zeitpunkt. Und da geben uns die Sprüche auch wieder einen Anhaltspunkt. Es gibt ein zu früh und ein zu spät. Kritik nicht zu früh. Ein Tor oder ein Dodel, Dummkopf, zeigt seinen Unmut auf der Stelle. Wumm. Ja, explodiert. Ein Kluger steckt Schmähungen ein. Ich möchte das anhand von einem Beispiel verdeutlichen. In der Bundeswehr, in der deutschen Bundeswehr, ist es so, dass jeder Soldat das Recht hat, über einen Offizier sich zu beschweren. Das steht ihm zu. Aber, finde ich ganz spannend, sie haben es im Reglement festgelegt, der muss 24 Stunden warten, bis er das tun darf. Ich weiß nicht, ob die gläubig waren, ob die das gewusst haben, aber Salomo sagt es schon. Leider, lass den Zeit. Und wenn eine E-Mail kommt, schlaf auch mal drüber. Und schreib nicht gleich zurück. Weil da kommt selten was Gutes raus. Kritik nicht zu früh. Kritik nicht zu spät, sagt der Salomon, gibt es auch. Wenn die Kritik zu spät kommt, weiß ich nichts mehr davon. Ein halbes Jahr später, was ich da vorne gesagt habe, wörtlich, was die vielleicht verletzt hat oder auch in einer Sitzung. Darum, zu spät ist auch nicht gut. Und wenn es immer zu spät kommt, kann es total eine Misstrauenskultur fördern, weil dann weiß ich nicht mehr, kommt da noch was oder kommt da nichts. Da gehe ich total verunsichert in der Gemeinde irgendwo und sage, kommt jetzt etwas oder kommt nichts. Darum finde ich es ganz wichtig, bin ich ihm sehr dankbar, dass da irgendwie so einen schönen Mittelweg, schiebe es nicht auf, aber ohne gleich unmittelbar eine gute Mitte. Und interessant ist, dass wir in der Bibel immer wieder Hinweise finden auf den richtigen Zeitpunkt. Im Griechischen ist es der Kairos, das ist der richtige Zeitpunkt, das Richtige zu tun. Und das nennt die Bibel Weisheit. Zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Wann ist welche Entscheidung dran? Wann ist welche Veränderung dran in meiner Familie, in meiner Ehe, in der Gemeinde? Auch in diesem Zusammenhang sehr interessant. Dann sagt der Salomon, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Rede nicht zu viel, denn es führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Wenn ihr jemanden kritisieren soll, also eigentlich will man das ja nicht unbedingt, aber manchmal merkt man, das soll man, dann sollten wir nicht mehr Worte wählen als unbedingt nötig. Zieh keine unnötigen Schleifen, komm auf den Punkt, sag, was Sache ist und dann ist wieder gut. Weil sonst kommen die Verletzungen auch dadurch. Und der letzte Tipp von ihm, und da komme ich schon zum Schluss, eine sanfte Antwort dämpft Erregung. Sprüche 15. Eine sanfte Antwort dämpft die Erregung, eine kränkende Rede reizt zum Zorn. Und jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, was ist denn jetzt eine sanfte Antwort, wenn das unterbindet und das auch? Und ich glaube, das sind die sogenannten Ich-Botschaften. Vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, wenn du deinem Ehepartner oder irgendjemand was sagst und sagst, boah, du hast und du bist ein Depp und so wie du tust, das geht ja gar nicht. Nachher gibt es ja leider das. Was soll er denn tun? Der wird an den Pranger gestellt und es tut ihm weh. Aber wenn ich sage, hey, ich empfinde, ich denke, kann das sein, dass das, ja, finde ich das ganz was anderes. Zum Beispiel, stell dir vor, du bist aktiv in der FKI und es gibt eine Sitzung. Bereichsleitersitzung und du bist dabei und du merkst, wie der Sitzungsleiter einen ganzen unguten Umgang hat mit Enk. Ihr seid alle ehrenamtlich, wie beim Roten Kreuz oder so, es verdient nicht wirklich was, macht es Herz und Schmerz Vollgas. Und dann kommst du in eine Sitzung und merkst, boah, der ist ja total ungut mit ihm. Der schimpft gleich, der summt gleich, der jammert gleich und du merkst, es verletzt dich. Ich krieg nichts dafür, ich opfer meinen freien Abend und der Kerl hat nichts anderes vor, als mir da irgendwie ungut. Und du gehst hin und sagst ihm, hey, ich habe in der letzten Sitzung, ich habe beobachtet, dass das ein ganz unguter Umgang war. Ich kann mir vorstellen, du hast einen schlechten Tag gehabt, eine Grippe, Probleme in der Ehe, was auch immer. Ja. Ich fühle mich durch dein Verhalten fühle ich mich verletzt, ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich total in den Senkel gestellt. Ich darf mir wünschen, dass du das bleiben lässt in der Sitzung. Finde ich was anderes, als wenn ich sage, du hast in der letzten Sitzung ins Behandelt wie die letzten Deppen. Das geht ja gar nicht. Wenn du es noch einmal tust, bin ich weg. Verstehen wir uns? Reizt zum Zorn. Ich komme zum Schluss. Kritisieren ohne zu verletzen. Der Salomon sagt, wieso Kritik? Damit ich vorbereitet werde für die Zukunft, damit ich weise werde. Wieso fällt es uns so schwer? Naja, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es meistens schlecht rauskommt, dass es beziehungszerstörend ist. Darum tue ich es nicht. Und welches Verhalten trainieren wir uns an? Wir schweigen. Es gibt ein falsches Schweigen, sagt die Schrift, es gibt ein richtiges Schweigen. Und wie soll ich kritisieren? Offen und ehrlich. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Viele Worte sollte ich nicht machen. Halt's kurz und schau, dass du bei dir bleibst, von dir und deinen Empfindungen redest. Psalm 133, Vers 1, wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit und Frieden zusammenleben. Das wünschen wir uns für unsere Ehen. Und das wünsche ich uns auch, dass dann der Segen Gottes auch in unsere Ehenfamilien einkommt. Ein Punkt, wo die Schrift sagt, soll mir dran sein, ist, dass wir ehrlich und offen miteinander reden. Und zwar auf eine gute Art und Weise. Wenn du sagst, boah, das war so viel, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das alles behalten kann, ich habe hinten ein paar Zettel hergelegt, da steht es stichpunktartig nochmal drauf. Wenn du so ein Gespräch hast, nimm den Zettel vor, tu das nochmal in Erinnerung rufen und mach's. Jetzt darf ich gerne wissen, was ihr denkt, aber das lassen wir jetzt, weil wir keine Zeit dafür haben. Ich darf gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns kennst. Jesus, du siehst uns.